Heute beginnen wir mit Hazard, einem neuen Roman in 23 Folgen von Maxim Kantor. Maxim Kantor ist Maler, Grafiker und Schriftsteller. Seit seinem Studium am Polygraphischen Institut in Moskau schuf er zahlreiche thematische Serien von Gemälden, Radierungen und Drucken, die inzwischen weltweit ausgestellt werden. Mit der Künstlergruppe Krasny Dom begann er in den 80er Jahren, Eintagesausstellungen im Untergrund zu organisieren. Die berühmteste davon im Philosophischen Institut in Moskau. 1997 repräsentierte er offiziell Russland auf der Biennale in Venedig. Seit den 1990er Jahren schreibt Maxim Kantor, neben Essays, Kurzgeschichten und Theaterstücken auch Romane. Dabei bezieht Kantor immer auch politisch Stellung. Auf Deutsch erschien bisher der Roman Rotes Licht im Jahr 2018, ein ausgreifendes Porträt der Sowjetunion und Russlands im 20. Jahrhundert. Mit Hazard legt Maxim Kantor nun eine Parabel auf die gegenwärtige kritische Situation der Europäischen Union vor. Seit Jahren lebt und arbeitet der gebürtige Russe sowohl in Frankreich, Deutschland und England. Als Künstlerausgabe erscheint der Text mit Illustrationen von Kantor. Die kommentierenden Bilder präsentieren wir zusammen mit allen Folgen zum Nachhören unter www.swr2.de/literatur. Hier liest nun Sebastian Miro.
Kapitel 1: Die Einladung. Als ich von August eine Einladung auf seine Yacht bekam, war ich nicht überrascht. In jenem Jahr kamen viele extravagante Einladungen. Talente, die von der Sowjetmacht unbeachtet blieben, erhielten mit einem Mal Einladungen aus dem Westen, nach dem Motto: Gerade Sie brauchen wir. Die Reichen riefen sie in den Westen, zu Ausstellungen, in Schlösser und auf ihre Yachten. Ich war jung. Die Welt jenseits der Moskauer Ringautobahn war mir unbekannt, aber man fing an, meine Bilder in Europa auszustellen. Urplötzlich regnete es Einladungen. Mal bot man mir eine Ausstellung in Hamburg an, mal träumte eine Pariser Gräfin davon, meine Bekanntschaft zu machen, dann lädt die Biennale von Venedig ein. In diesem Reigen erschien die Einladung auf die Yacht im Amsterdamer Hafen nicht weiter abwegig. Die Bedingungen haben mich auch nicht abgeschreckt. Der Schiffsbesitzer schlug Folgendes vor: Ich wohne 6 Wochen lang in einer mir zur Verfügung gestellten Kajüte, male Bilder nach eigenem Gutdünken, 3 davon überlasse ich dem Holländer als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft. Alles, was ich darüber hinaus male, bleibt mein Eigentum. Ich kann es an Museen verschicken oder auf dem Markt verkaufen. Das Einladungsschreiben war auf einem roten quadratischen Stückchen Karton gedruckt und mein Name war handschriftlich eingetragen. Das deutete darauf hin, dass nicht nur ich eingeladen war oder dass man regelmäßig Maler auf die Yacht einlud. Warum ein roter Karton? Anscheinend markierte der Besitzer der Yacht damit die Einladungen an Künstler aus dem befreiten Weiland kommunistischen Russland. Vielleicht verschickte er Einladungen an chinesische Meister auf gelbem Karton. Und was wäre mit Afrika? Er denkt doch bestimmt global und schart die gesamte internationale Kunstszene um sich. Wie auf der Yacht eine Werkstatt einzurichten war, war mir egal. Wenn schon ein Geldsack auf seiner Yacht eine Kajüte erübrigen kann, so wird er Staffelei und Farbe irgendwie zu beschaffen wissen. Holländische Farben der berühmten Firma Rembrandt. Wer von uns träumte nicht von einer Tube davon? Malen auf einem Schiff. Wieso nicht? Claude Monet beispielsweise malte seine Wasserlandschaften direkt vom Boot aus. Es gibt sogar ein Bild von Edouard Manet. Ein Fluss? Darauf ein Segelboot und an Bord der malende Claude Monet mit Panama-Hut. In welchen Gewässern das Schiff unterwegs sein würde, wurde nicht gesagt. Da ich aber aus Zeitschriften die Schrullen der Reichen kannte, stellte ich mir die Südsee vor. Die Yacht war in Holland registriert und lag an der Pier im Amsterdamer Hafen. Von dort aus würde sie vermutlich über die Nordsee bis zum Rhein, dann hinunter zur Donau fahren. Weiter ließen mich meine Geographiekenntnisse nicht kommen, aber ganz sicher würden wir bis zum Mittelmeer hinausfahren. Von dort aus zur Ägäis, zum Ionischen Meer, und da muss auch die Karibik irgendwo in der Nähe sein. Die Yacht würde zwischen den Korallenriffen driften, die Matrosen würden nach Perlen tauchen, der Schiffskoch Schildkrötensuppe kochen. 6 Wochen auf See sind kein Pappenstiel. Meine Frau freute sich. Vor uns lag ein richtiger Familienurlaub, eine Seereise. Wir wohnten sehr beengt, in einer Wohnung mit den Eltern meiner Frau. Unser Familienleben lief nicht so glatt. Ich übernachtete öfter in der Werkstatt als zu Hause und redete mich mit Arbeit heraus. Die Seereise würde diese Probleme lösen. Wir gingen als einträchtige Familie mit unserem 7-jährigen Sohn auf eine bourgeoise Kreuzfahrt. »Wie verbringt ihr den Sommer? Mietet ihr eine Datsche in Kratovo?« »Dieses Jahr, müssen Sie wissen, machen wir eine Kreuzfahrt auf der Yacht von Freunden, Mittelmeer, vielleicht bis zum Pazifik, wie es sich ergibt.« Wir dachten, es wäre angebracht, uns Matrosenhemden zu besorgen. 1,5 Monate auf einem Schiff, unter Matrosen, in städtischem Aufzug, das wäre absurd. Die Matrosen würden sich abrackern, auf den Rahen oder wie sie die Dinger nennen, herumklettern, Leinen losmachen, das Deck schrubben. Und wir würden währenddessen an der Reling entlang schlendern, herausgeputzt und müßig? Nein. Ich wollte das Seemannshandwerk erlernen. Ich wandte mich an meinen Onkel, einen Kapitän zur See im Ruhestand. Während des Krieges hatte Onkel Vitjas Kreuzer die Konvois von England über das Eismeer nach Murmansk begleitet. Eines Tages wurde der Kreuzer von einem deutschen Torpedo getroffen. Onkel Vitja wäre beinahe ertrunken, konnte sich jedoch retten und erhielt einen Orden. Mein Plan, als Matrose anzuheuern, gefiel Onkel Vitja. Er versorgte mich mit einem alten Matrosenhemd und empfahl, den Kurs nach Norden zu halten. »Fahrt nach Norwegen«, riet mir Onkel Vitja. »Wenn es wahre Schönheit gibt, dann dort. Die Lofoten, die Eisberge, Eis, an den Färöern vorbei.« »Onkel Vitja«, sagte ich, »die Route steht fest, wir fahren gen Süden.« »Schade«, sagte der sowjetische Seefahrer und zündete sich eine Bjellomor an. Ich hasste die Zigarettenschachtel mit der Karte vom Weißmeerkanal auf dem Deckel. Der Weg zum Weißen Meer, der von Häftlingen gegraben worden war, lockte mich nicht. In diesen Jahren rauchten viele alte Männer Bjellomor, und das Bild Stalins schwebte über dem Imperium. »Wir fahren in die Südsee«, wiederholte ich. Ich fing an, populärwissenschaftliche Literatur zur Geographie der südlichen Meere und des Atlantik zu lesen. Unter anderem erfuhr ich, dass in den Gewässern rund um La Réunion sogar im seichten Wasser Haiattacken vorkommen. Ich beschloss, dem Holländer Vorstöße zur französischen Insel Réunion auszureden, falls er derlei beabsichtigte. Aber was soll das mutmaßen? Wenn man sich auf ein solches Abenteuer einlässt, muss man sich in die Hände des Zufalls begeben. Am 6. August flogen wir nach Amsterdam und hatten 3 Koffer dabei. Auf See wird das Kind eine Menge verschiedener Dinge brauchen. Bücher und Schulbücher natürlich auch und sicher Medikamente. Wattstiefel, um an Deck laufen zu können, wenn hohe Wellen über die Yacht hereinbrechen. Warme Pullover und Jacken bei kaltem Wind. Regenmantel mit Kapuze bei stürmischer See. Mit diesem kaum tragbaren Sperrgut landeten wir in Schiphol. Von da aus brachte uns ein Bus zum Hauptbahnhof, weiter sollte es zu Fuß gehen. So lautete die Anweisung. Vor dem Abflug habe ich selbstverständlich unter der auf dem roten Karton angegebenen Nummer angerufen. Eine Frauenstimme antwortete mir auf Russisch und ich freute mich über das Vorhandensein einer russischen Sekretärin. Mein Englisch war mittelprächtig. Meine Frau sprach mehr schlecht als recht Deutsch. Wir liefen Gefahr, nicht verstanden zu werden, aber der fürsorgliche Millionär hatte mit der Einladung eines russischen Künstlers eine russische Sekretärin eingestellt, überaus umsichtig. Eine sanfte Stimme erklärte mir den Weg. Die Dame empfahl mir, gleich nach der Ankunft ins Büro zu kommen, es liege nicht weit vom Bahnhof, von dort würde man uns zum Schiff begleiten. Ich warnte sie vor, dass ich mit Familie gekommen war. Ich erinnerte mich, dass die Dame leicht verwundert war, doch keinerlei Einwände vorbrachte. Eine Yacht, dachte ich mir, ist sicher nicht ganz der richtige Ort für ein Kind. Festliche Mittagessen in der Offiziersmesse, seemännische Arbeit an Deck, abends Cocktails, Champagner, leichte Flirts. Kinderunterhaltung war da nicht vorgesehen. Doch wir wollten unserem Sohn die große weite Welt zeigen und überhaupt, wohin mit dem Bengel für 1,5 Monate? Die Sekretärin hatte sich über die Anwesenheit eines Kindes auf der Yacht gewundert, aber nicht Nein gesagt. Und so kamen wir zu dritt und schleppten uns mit drei Koffern die krummen Grachten entlang vom Bahnhof zum Haus Nummer 13 an der Prinsengracht. Seit Rembrandts Zeiten hat sich die Stadt kaum verändert. Wir gingen gleichsam durch eine Ausstellung der kleinen Holländer aus der Eremitage, von einem Bild zum anderen. Wir sahen die Gasse Terborchs, gingen dann zu einem Panorama von Vermeer über, stießen die Tür zu einer Schenke auf und darin reinster Van Ostade. Die von vielen holländischen Malern besungenen silbrig-nassen Dunstschwaden durchzogen die Stadt. Man sehe sich die Leinwände der Marinisten an. Sie sind poetisch und furchteinflößend zugleich. Sehen Sie die feuchten Wolken, die über der See hängen und Regengüsse und Stürme in sich tragen? Man kann diese Wolken silbern nennen, die die Dichter inspirieren. Oder aber schlecht ausgewrungene graue Wäsche, die über der Stadt flattert, als hätten bettelarme Waschweiber die unsauberen Bettlaken der Hungerleider aufgehängt. »Sieht nach Gewitter aus«, sagte meine Frau. »Nicht doch, hier ist es immer so«, antwortete ich. »Sieht nach Gewitter aus, aber ein richtiges Gewitter gibt's gar nicht. Nieselregen allenfalls. Der Wind ist aber heftig. Die See immerhin. Die Nähe der kalten Nordsee, die schwere Wellen rollen ließ, beeinflusste den Charakter der Häuser. Sie standen eng beieinander in Reih und Glied, Schulter an Schulter, um sich im eisigen Wind gegenseitig zu wärmen. Wir kamen zum Haus Nummer 13. Alles war genauso wie auf den Bildern von Jan Steen. Der Bursche muss ein guter Beobachter gewesen sein. Eine verzogene Tür ließ uns ins Treppenhaus ein, direkt vor die krummen Stufen der Treppe. Es war ein Einfamilienhaus, genauso schmal wie alle Häuser in Amsterdam. Je ein Fenster pro Stockwerk. Die Treppen waren nicht nur steil, sondern praktisch senkrecht. Ich weiß noch, wie meine Frau sagte, die Seereise habe schon hier begonnen. Wie Matrosen auf den Seilen kraxelten wir die Stufen hoch. Ich hiefte unsere Koffer in den vierten Stock. Eine junge Frau, eher noch ein junges Mädchen, öffnete die Tür. Später erfuhr ich, dass Sascha, das war ihr Name, 30 war, aber wie 15 aussah. Klein, schmächtig, mit glattem, dunkelblondem Haar. Ihr Blick war freundlich und irgendwie unbändig. Ein passenderes Adjektiv fällt mir beim besten Willen nicht ein. Ihr Blick war nicht schelmisch, nicht verspielt, sondern eben unbändig. Wie ein Windstoß aus dem Nichts. Wie ein Matrosenbesäufnis in einer Amsterdamer Werft. Sascha stellte sich vor und blickte mit glasklaren, verwegenen Augen über unsere Köpfe hinweg aus dem Fenster. Aus dem vierten Stock bot sich uns die Sicht auf einen Kanal, der aufs Meer hinausführte. Wir betraten ein Zimmer. Ein geradezu ärmliches Zimmer, muss man sagen, wie auf den Bildern der kleinen Holländer. Erinnern Sie sich? Blanker Fußboden, ein Fenster, ein Tisch, eine Flasche. Kein Tischtuch, kein Fenstervorhang, kein Lampenschirm. In Moskau wohnten wir sehr bescheiden und beengt. Doch dieses Amsterdamer Appartement sah noch ärmlicher aus als unsere Behausung. Zwei alte, wackelige Stühle, ein grob gezimmerter Tisch, eine Kiste, die als Truhe diente, und ein Geschirrschrank, in dem einige Tassen und vier Teller standen. Ich zählte alle Gegenstände darin durch, was allerdings nicht lange dauerte, es war kaum etwas drin. Der aus ungehobelten Brettern zusammengenagelte Tisch war von der Zeit und von den Händen der Esser blank gewetzt. Erinnern Sie sich an die Kartoffelesser? Noch ein Holländer also, der mir an diesem Tag einfiel. Genauso ein Tisch stand auch dort. Ich dachte an die Interieurs des frühen Van Gogh, noch vor seiner Zeit in Arles. Die Bilder, die das holländische Elend wiedergaben. »Bitte setzt euch«, die Hausherrin verwies auf die Stühle und nahm selbst auf der Kiste Platz. Wie sich später herausstellte, befanden sich nautische Geräte darin, darunter sogar ein alter Sextant. »Wie wäre es mit einem Kaffee?« Und sie wandte einen verwegenen Blick zum Geschirrschrank, in dem es nichts Essbares gab und auch keinen Kaffee. Wir verzichteten auf den Kaffee. »Gleich kommen die Mädchen und kochen uns ein paar Kartoffeln«, sagte Sascha. »Die Mädchen? Ich habe zwei Töchter aus der ersten Ehe, Alina und Paulina.« In diesem Moment wurde mir klar, dass wir nicht die Sekretärin des Millionärs vor uns hatten, sondern seine Frau. »August und ich haben vor 2 Jahren geheiratet, als er in St. Petersburg weilte. Das war noch, bevor er das Schiff kaufte.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. All das wirkte derart widersinnig und wollte sich zu keinem stimmigen Bild fügen. Die Einladung, auf einer Yacht zu malen, ein ärmliches Zimmer im vierten Stock, 4 Teller im Schrank, die schmächtige Kindfrau und ihr Ehemann, der ein Schiff gekauft hatte. Das Schiff? Sie sind doch hergekommen, um auf dem Schiff zu malen, richtig? Zu malen, schon. Na wunderbar, August meint, dass er die Bilder zu einem guten Preis verkaufen kann. Ich wurde auch schon zur Biennale von Venedig eingeladen, sagte ich, um meine Bedeutung herauszustreichen, und auch nach Paris. Ich träume von einer Reise nach Paris, sagte Sascha. In Venedig soll es furchtbar heiß sein. Das Wetter hier ist mies, die Mädchen erkälten sich immerzu. Ich traute mich nicht zu fragen, ob dieses Schiff überhaupt existierte. Die Auflösung kam von Sascha selbst. Ihre wesentliche Charaktereigenschaft war die Fähigkeit, heikle Fragen äußerst schlicht anzusprechen und die Dinge beim Namen zu nennen. August hat Geld geerbt. Wir lebten sehr arm. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein Schlaf- und ein Esszimmer. Die Mädchen hatten gar keinen Platz zum Schlafen. August verdiente ja nichts und dann nahm er noch uns drei auf. Ein Hungerleben. Die Mädchen schliefen mit uns in einem Zimmer. Und dann plötzlich dieses Erbe. Nun verstand ich alles. Das waren also die Vorteile, in einem freien Land zu leben. Man lebt arm, aber ehrlich, und dann stirbt die Oma dritten Grades und hinterlässt einem ihre Reichtümer. Die Großmutter starb und hinterließ einen Haufen Geld, bestätigte Sascha meine Vermutung. Ich dachte, wir würden endlich wie normale Menschen leben. So ein Batzen Geld. Und da kaufte er ein Schiff. Hat sie viel hinterlassen? Fragte ich. Eine unziemliche Frage, gewiss. Dennoch stellte ich sie. Es standen wahrlich zu wenige Tassen im Schrank. 60.000 Gulden. Ich kannte mich zu wenig im Schiffbau und in Preisen für Yachten aus. Viele Jahre später lernte ich einen Geschäftspartner des Milliardärs Onassis kennen, der im Besitz einer kleinen Öltankerflotte war und auch 3 Hochseejachten hielt. Dieser Flottenführer erklärte mir, dass im Durchschnitt jeder Meter einer Yacht 1 Million wert ist. Damals wusste ich nichts von solchen Beträgen und auch heute noch bin ich mir nicht sicher, wie realistisch sie sind. Doch schon damals war mir klar, dass ein Schiff ein teurer Spaß ist. Kann man denn für 60.000 Gulden ein Schiff kaufen? Kann man schon, sagte Sascha. Ein richtiges Schiff, hakte ich nach. Und es liegt im Hafen? Na klar. Sie zeigte in Richtung Fenster, das auf den Kanal und auf den Hafen ging. Dort im Hafen liegt es. August wohnt jetzt auf dem Schiff. Wenn er kommt, wird er alles erzählen. Wir traten ans Fenster und blickten auf die Stadt mit ihren schmalen Häusern und Spitzdächern. Am Kanal entlang zog sich ein schmaler Gehweg, der sich in der trüben, regnerischen Perspektive verlor, die von den kleinen Holländern so gut erfasst wurde. Und da, durch den dichten Regenschleier in der Ferne, in der Tiefe der Landschaft, erblickte Sascha einen Radfahrer. Sie erkannte diese kleine Figur in der Menge der Radler und forderte uns auf, sie mit unseren Blicken zu suchen. Das ist er. So habe ich zum ersten Mal August gesehen. Einen Umriss in der Ferne auf einem schlängelnden Fahrrad. August fuhr durch den Regen, über den Lenker gebeugt, und auf dem Kopf trug er, das erkannten wir, als er näher gekommen war, eine echte Matrosenmütze, wie aus einem Film über tapfere Seeleute, und die weißen Bänder flatterten hinter seinem Rücken. Kapitel 2 August. Er war lang und schmal, wie ein Amsterdamer Haus. Zudem erinnerte er an eine Fahnenstange, so hager war er, und ganz oben an der Stangenspitze flatterten die Bänder seiner Tellermütze. An sein Gesicht erinnere ich mich nur im Profil. Die Vorderansicht schien ganz zu fehlen. Eine riesige, knochige Nase, schmale Lippen und ein gigantisches, störrisches Kinn. Die Augen saßen tief, sehr tief. Die spitzen Wangenknochen und die Augenbrauenbögen standen vor, während die dichten, rötlichen Augenbrauen August daran hinderten, die Welt zu sehen. Seine Augen blickten gleichsam aus einer Felshöhle hervor, deren Eingang mit Gebüsch zugewuchert war. Seine Haut war sehr hell, nahezu bläulich, durchsichtig und mit Sommersprossen übersät. Er trat ein mit einem Fahrrad auf der Schulter. Das krumme, alte und verrostete Rad hiefte er in den vierten Stock und hängte es an einen Wandhaken. Fahrraddiebe, Das war das Erste, was August sagte. Dann fügte er hinzu, »Ich grüße euch. Willkommen. Gut, dass du gekommen bist. Es gibt viel zu tun. Und mit einem Schiffsjungen dazu. Großartig. Willst du Schiffsjunge werden?« Das fragte er meinen Sohn. Augusts Rad hat mich umgehauen. An diesem Rad war alles krumm. Rahmen, Lenker, Räder. Die Räder waren so verbogen, dass es unklar war, wie sie sich überhaupt drehen konnten. Man könnte meinen, dieses Rad sei von einem Zug überfahren worden. Kaum vorzustellen, dass irgendeiner Lust hätte, ein solches Vehikel zu klauen. »Wird hier gestohlen?« »Und wie?«, bejahte er fröhlich. »Wenn ich mein Rad unbeaufsichtigt lasse, ist es keine 5 Minuten später weg.« Ich konnte meinen Blick nicht vom Fahrrad losreißen. »Kennen Sie das Spiel Bourimé?« »Man spielt es in der Sommerfrische beim Tee. Eine kollektive Improvisation. Es wird ein Blatt Papier herumgereicht, darauf schreibt jeder eine Gedichtzeile, wobei man mit einem anderen Blatt den Text so abdeckt, dass der nachfolgende Dichter die Zeile nicht sieht. Nun denn, August hatte ein Bourimé-Fahrrad. Der Rahmen war rosafarben und zierlich, von einem Damenrad. Der Lenker von einem Rennrad. Die Räder waren verschieden groß. Eines von einem riesigen Straßenrad mit breiten Reifen, das andere von einem Rennrad mit dünnem Schlauch. Der Sattel musste eine Antiquität sein. Dergleichen hatte ich noch nie zu Gesicht bekommen. Ganz Stahl aus einem Stück. Um dem Eisending Weichheit zu verleihen, umwickelte es August mit Isolierband. Und diese ganze Konstruktion war rostig und nach allen Seiten hin verbogen. August bemerkte meine Verblüffung und erläuterte, »Ein gutes Rad. Es sieht bloß krumm aus.« »Ja«, sagte ich, »ein eigenartiges Rad.« »Kein Wunder, ich habe das Fahrrad aus verschiedenen Teilen zusammengeschraubt. Irgendwo findet sich ein Rad, anderswo ein Rahmen.« »Das machen hier alle so«, sagte Sascha. »Die bauen sich die Dinger aus gefundenen Teilen zusammen. Deshalb sollte man besser sein Fahrrad nicht auf der Straße lassen, sonst schrauben sie einem die Räder ab oder den Sattel.« »Ein sicheres Rad«, sagte August, »ein schnelles zudem, wenn nötig.« »Wozu die Eile?«, sagte seine Frau vernünftig. »Bis zum Hafen ist es ein Katzensprung.« Wir sprachen Russisch. Zwar hatte August einen Akzent, sprach dennoch korrekt, gebrauchte die richtigen Fälle und verwechselte Maskulinum nicht mit Femininum. »Ich habe ein Talent für Fremdsprachen«, erklärte er. »Ich mag alle möglichen Leute, also spreche ich mit jedem in seiner Sprache. Ich spreche 14 Sprachen.« 14, stöhnte meine Frau. Ihr ganzes Leben lang lernte sie Deutsch, wenn auch nicht regelmäßig. Oder 15, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe sie im Jesuitenkolleg gelernt. Im Jesuitenkolleg? Stöhnte diesmal ich. Dieser knochige, rothaarige, lange Lulatsch mit Tellermütze, der Besitzer eines aus geklauten Teilen zusammengebauten Fahrrads und eines Schiffs, dessen Vorhandensein mir immer weniger wahrscheinlich erschien, hatte das Jesuitenkolleg abgeschlossen, sprach 15 Sprachen. »Ich wollte Bischof werden«, erläuterte August, »vielleicht auch Kardinal. Ich liebe die Heilige Schrift. Mir schwebte Predigen vor. Dann habe ich es mir anders überlegt, beschloss zu heiraten. Man sollte im Leben alles ausprobiert haben. Nun bin ich Kapitän.« »Und wir die Kapitänstöchter.« In der Tür erschienen 2 Mädchen im Alter meines Sohnes, die Zwillingsschwestern Alina und Paulina, beide mit den verwegenen Augen ihrer Mutter. »Wir haben Kartoffeln mitgebracht.« Unseren 7-jährigen Sohn schickten wir nie zum Kartoffelholen. Es war allerdings gut möglich, dass die Zwillinge 8 oder 9 waren. Gleichviel zu jung für unbeaufsichtigte Spaziergänge durch das suspekte Amsterdam. »Kocht uns ein paar Kartoffeln, Schwesterchen«, befahl August. Die Schwestern salutierten und riefen laut, »Zu Befehl, Käpt'n August!«
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.